Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche.
Heute bin ich im südlichsten Teil von Österreich, dort wo sehr viel Sonne ist. Stichwort Sonne, heute habe ich, ja, darf es fast ein bisschen sagen, einen Sonnengott vor Europa. Keinen geringeren wie den Robert Kandut von Green One Tech. Servus Robert.
Hallo, grüß dich.
Robert, es war mir jetzt schon sehr lange in Anliegen, einmal zu dir rüberzukommen. Stell dich kurz einmal vor, deine Firma, wie viele Mitarbeiter habt ihr und wie ist die derzeitige Situation bei euch?
Ja, das Erste, was ich sagen möchte, also Sonnengott klingt ein bisschen komisch, wenn einer sagt, Sonnenkaiser gefällt es mir recht gut. Oder Sonnenkönig oder Sonnengott eher nicht. Aber in Summe, die Solarthermie, die erlebt eine Renaissance. Also wir haben ja, ich bin jetzt seit über 30 Jahren selbstständig und wir haben schon sehr, sehr viel miterlebt mit unseren Mitarbeitern. Und das, was jetzt passiert, ist wieder genial. Das heißt, wir haben ja 2008 das Solarthermie in Europa den Höhepunkt erreicht. Und seit 2008 ist ja wirklich nur mal einseitig gefördert worden. Es ist einfach nur mal die Photovoltaik gefördert worden. Und das ist runtergegangen seit 2008. Und ich muss sagen, wir erleben das wieder, dass seit zwei Jahren, seit zweieinhalb Jahren der Markt wirklich wieder steigt. Und ich bin sehr, sehr zufrieden. Wir haben im Jahr 2021 ein Wachstum von über 60% gehabt und wir liegen heuer wieder auf einem Wachstum zurzeit von über 50%. Also zurzeit bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden.
Robert, auf das kommen wir dann auch im Detail noch zurück. Derzeit ist die Situation ja so, dass wir in einer Zeit leben, die, man kann wirklich sagen, ein bisschen vom Wahnsinn oder extrem vom Wahnsinn geprägt ist, in einen Umbruch. Wie ist derzeit die Lage aus deiner Sicht? Erlebt die Solarthermie, wie du schon anteasert hast, eine Renaissance, ein Comeback? Wie stellt sich dir die Situation am Markt dar?
Also ich bin ja der Obmann von Austria Solar und immer Verfechter von Solarthermie. Es ist nach wie vor die Solarthermie für die Wärme mit Abstand die günstigste Energieform. Also es gibt natürlich, ich bin auch bei einer Photovoltaikfirma beteiligt und das ist super, dass wir das auch produzieren, aber für Winter und fürs gesamte Jahr gibt es keine bessere Energie als die Solarthermie und es gibt viele Untersuchungen auch mit der AEE zusammen und es gibt auch eine Sonnenheizung, die ist ja nachgewiesen, wir liegen bei der Sonnenheizung mit Solarthermie beim Wirkungsgrad von 80%, das heißt, ich kann, wenn ich genug Kollektoren draufbaue, für ein Familienhaus, wir wollen was entheizen, knapp 80% abdecken. Es gibt keine Wärmepumpe und keine Photovoltaik, die diesen Wirkungsgrad erreicht. Deswegen glaube ich einfach nachhaltig und wenn die Förderung wieder fair verteilt wird, nicht einseitig, nur in der PV, dass die Solarthermie wieder die Renaissance erlebt und die Solarthermie ganz hier wieder kommen wird.
Jetzt haben wir gemeinsam, denke ich mal, in den 90er Jahren einen gewaltigen Aufschwung gehabt in der Solarwärme, in der Solarthermie. Und wie wir wissen, ich glaube 2008 war das dann, wo das dann abgebrochen ist und sehr viel auch von Förderungen oder nicht mehr Förderungen abgehängt ist. Ja, du hast es ja schon angesprochen. Meine Frage in dieser Richtung ist an dich, ist es überhaupt gut und wichtig, dass die Politik da ständig Finger im Spiel hat, weil es kann ja da auch gefährlich sein?
Na, grundsätzlich ist das, kann das nur von der Politik ausgehen. Grundsätzlich, es geht nicht anders. Eine Energiestrategie muss politisch, ich sage mal, Minimum österreichweit, eigentlich europaweit ausgehen. Es geht nicht anders, dass wir abhängig sind. Wenn ich zurückdenke, 1973 haben wir den ersten Ölpreisschock gehabt, 1978 den zweiten und Europa hat jetzt 50 Jahre nichts gemacht. 50 Jahre nichts. Und ganz wichtig ist, dass ich auf das zurückkomme, was du gesagt hast, selbstverständlich muss es politische Entscheidungen geben, aber die kann nicht von einem Jahr aufs andere sein. Das ist die Katastrophe. Jedes Mal eine Förderung, ein Jahr lang und dann vorbei. Ein Jahr lang vorbei. Was Schlimmeres für Unternehmen und für die Industrie gibt es nicht. Jedes Jahr was Neues. Ich brauche eine langfristige Energiestrategie, langfristige Unterstützung, langfristige Förderung. Alles andere ist für die Wirtschaft, für das Handwerk eine Katastrophe.
Thema langfristige Energiestrategie. In dieser Zeit, sage ich, werden ja alle Formen, habe ich so den Eindruck, in der Branche, das kriegst du sicher auch mit, was nicht mit Öl und Gas zu tun haben, sexy. Ja, also es hat sich in den letzten Jahren Strom als sehr sexy mit Photovoltaik, Wärmepumpen herausgestellt. Diese Betrachtungsweise, ja, wenn man das so sieht, ist die Solarthermie überhaupt in der Lage, mit der Photovoltaik, sage ich jetzt einmal, den Ausfall, sagen wir, wenn man jetzt vom Öl und Gas absieht, wenn das jetzt wegfällt, zu kompensieren, wie ist da der Eindruck?
Also es ist sicher möglich, nur wir haben jetzt eine Art Anlassgesetzgebung, weil wir sagen, so jetzt muss ich, jetzt will die Politik, ich meine, das was eine Katastrophe ist, für mich unvorstellbar, jetzt möchte sie in einem Jahr das in Ordnung bringen, was in 50 Jahren versammelt hat. Wir haben 50 Jahre nichts gemacht, 50 Jahre. Mhm. Wir sind 50 Jahre, sind wir draufgekommen, wir haben einen autofreien Tag gehabt und haben 50 Jahre nichts gemacht. Hier jetzt auf einmal kommen wir drauf, dass wir kein Gas mehr von Russland nehmen dürfen. Bis vor kurzem hat die EU sich selbst angelogen, so etwas Grausiges von meinem Leben noch nie gesehen, dass sie gesagt hat, ein Gas und Atomstrom ist grün. So, seit der Ukraine-Krise ist Gas nicht mehr grün. Ich meine, wie krank sind die? Das ist unvorstellbar für mich. Jetzt ist Gas nicht mehr grün. Bis vor ein paar Wochen war Gas grün. Jetzt kommen wir drauf, dass wir eigentlich unabhängig sein müssen. Selbstverständlich geht das, aber nicht von einem Tag am anderen. Wir brauchen viele Jahre, um das zu bewerkstelligen. Aber es ist möglich. Nur, ich kann einen Marathon auch nicht beenden, wenn ich nicht loslaufe. Ich muss einmal den ersten Schritt machen. Und wir haben 50 Jahre den ersten Schritt gemacht.
Jetzt komme ich nochmal auf dieses Thema Elektro. Ja, wir haben es ja auch geschafft, wie du sagst, wie wir gestartet haben in der Branche, war Strom eigentlich ein No-Go in der Heizung. Ja. Jetzt ist es absolut grün, sogar die Autos sind grün, die mit Strom fahren. Hm. Ist Strom, sage ich jetzt einmal so, der Retter in der Not?
Überhaupt nicht möglich. Ich brauche beides. Natürlich brauche ich Strom. Ich meine, mit der Solarthermie kann ich keinen Fernseher, keinen Mixer, keinen Herd einschalten. Aber jedes hat seine Daseins, seine Berechtigung. Photovoltaik hat für Strom, wenn ich Strom brauche, noch nicht, kann ich nur mit Photovoltaik oder mit Windenergie, natürlich ein Traum ist Wasserkraft machen. Aber Wärme, bitte, ja, nicht Wärme am Haus, wenn ich heize und Wärme brauche und duschen, ja, nicht mit Photovoltaik oder Wärmepumpen, sondern das kann ich nur mit Abstand am besten mit Solarthermie machen.
Du sprichst den Wirkungsgrad an.
Ne? Der Wirkungsgrad ist ja Katastrophe. Ich meine, die Leute, wenn das draufkommen, ich trete jetzt gegen eine Wärmepumpe. Wärmepumpen ist super, wenn ich im Sommer irgendwas brauche. Aber im Winter eine Wärmepumpe, eine Luftwärmepumpe, wenn kalt ist, dann heizt sie mit Strom. Und der Photovoltaik bringt mir im Winter auch fast nichts runter. Die Leute werden das draufkommen im Winter, dass sie eine Stromheizung haben. Aber das dauert halt. Momentan ist das sexy. Jeder will für PV. Ist ja nett. Wir produzieren eine Photovoltaik. Aber Wärme gehört mit Wärme gemacht. Und Strom mit PV oder Windkraft oder Wasserkraft.
Jetzt haben wir ja ein bisschen das Problem oder extrem das Problem, ich sage, in den urbanen Gegenden, wo die Leute ihr Haus haben, kann man das ja entsprechend leichter, sage ich, umsetzen, als wir im städtischen Raum, in Großstädten, wo Leute ja Therme haben. Wir erleben gerade eine Zeit, Österreich, Deutschland, ich glaube in ganz Europa inzwischen, wo oft Thermen, die neu sind, sofort umgerüstet werden sollten auf Wasserstoff, wo die Infrastruktur noch nicht so weit ist. Oder ja, teilweise wieder, man sagt, quick and dirty, vielleicht sogar auf einem Festbrennstoffkessel. Hast du da eine Lösung in dieser Richtung?
Na schau, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, nur haben wir 50 Jahre verschlafen, wir haben 50 Jahre nichts gemacht. Wir haben in Friesach ein Kraftwerk gebaut, das was 5600 Quadratmeter Solarthermie hat und was uns 300.000 Liter Heizöl pro Jahr spart, beziehungsweise 600.000 Kilo Holz. Es redet niemand davon, dass Holz kein CO2 produziert. Holz produziert genauso CO2. Wir reden noch nicht drüber. Mhm. Der Solarthermie ist die einzige Energieform, die uns gar nichts produziert. Wir können alles zerlegen, es geht alles zurück. Nach 30 Jahren, 40 Jahren können wir jeden Teil zerlegen. Kupfer zu Kupfer, Aluminium zu Aluminium. Das kann keine andere Energieform.
Aber was wäre jetzt der Ansatz, Robert, wo du sagst, ja, wenn das jetzt ein Wohnungsbesitzer ist, der in der Stadt lebt, ist da angedacht, irgendwelche Lösungen auch zu bringen oder musst du einfach zuschauen, was gemacht wird innerhalb der Stadt?
Das sind ja alle, das kann ja in der Stadt, der Photovoltaik, kann ja auch gewissen, der hat zupflastern, da wäre ja nicht viel weiterkommen. In Österreich ist es so, dass die Bauern 5% seiner Fläche brach liegen lassen müssen, dass sie eine Förderung kriegen. 5%. Ich rede von 3.000 Hektar, was nicht bewirtschaftet werden dürfen, sonst verlieren die Bauern die Förderung. Ich meine, irgendwie ist das krank. Wir sind unabhängig von Getreide von der Ukraine und müssen in Europa 5% brach liegen lassen. Wenn ich nur das hernehme für Energieproduktion, ich sage mal Wärme, wir haben ganz viele kleine Biokraftwerke, also überall haben sie Heizkraftwerke, die mit Holz laufen. Und da gebe ich einfach dazu 3.000, 15.000, 20.000 Quadratmeter thermische Kollektoren, die von Mai bis September zu 100% der Wärme ab. Da brauche ich nicht einmal ein Kilo Holz verheizen, wobei Holz genauso CO2 produziert. Wir blenden das nur aus, weil wir uns anlügen, aber Holz produziert auch CO2. Das kann ich mit einem Schlag wegkriegen. Alle Biomasseanlagen gehören einfach mit Solarthermie ausgerüstet. Die Flächen gibt's genug. Wir haben 5% brach liegen, die was wir nicht verwenden dürfen. Da tue ich ja Solarthermie mit der Biomasse um und decke das ab. Natürlich kann einer im Haus, in der Stadt nichts machen für sich. Was soll er machen? Ein Balkon, ein PV auf. Mehr kann er nicht machen.
Es ist interessant. Das heißt, wenn ich deinen Worten entnehmen kann, wir können gar nicht so schnell sein für das, was wir verpasst haben. Wir können nur Schadensbegrenzung.
Das geht nie mehr. Also ich kann ja nicht sagen, so, jetzt komme ich drauf, ich vergleiche das mit einem Marathon. Jetzt geht es am Marathon und 5 Stunden später warte ich, dass ich in 2 Stunden ins Ziel komme. Mhm. Ist vorbei. Das geht nicht mehr. Mhm. Ich schaffe das nicht mehr. Wir brauchen, um das Ganze umzustellen, mindestens 20 Jahre. Mhm. Aber ich brauche eine langfristige Strategie, die haben wir einfach nicht. Jetzt haben wir eine Förderung, eine, wo eh keiner mehr zusammenkommt, kein Handwerker kommt zusammen. Ich kriege schon bald mehr Förderung für Heizkesseltausch von den Ländern und vom Bund, als was das ganze Zeit kostet. Es wird jetzt schneller gehen. Ich habe das Handwerk nicht, ich habe es einfach nicht, ich habe die Lehrlinge nicht, ich bringe das nicht mehr zusammen. Es funktioniert nicht, es geht einfach nicht. Ich bringe die BS nie mehr am Boden. Ich muss mir viel Benzin rein.
Robert, ich komme mal ein bisschen zu dir. Ja. Ich glaube, in der Branche kennt dich so ziemlich jeder. Du bist einer von der ersten Stunde, bist in Österreich so ein bisschen den amerikanischen Weg gegangen. Magst du ein wenig was erzählen von deiner Kindheit? Du hast mit den Händen gearbeitet, du hast das Handwerk erlernt. Hat mich eigentlich sehr berührt, muss ich sagen, wie ich das im Nachhinein gelesen habe. Und hast es dann geschafft, dass du eigentlich, ich glaube, zur Nummer 1 in Österreich von den Herstellern wirst. Magst du ein bisschen was darüber erzählen? Wer war das für dich? Was hast du gelernt?
Ich habe eine Lehre machen müssen, weil wir einfach die finanziellen Mittel nicht gehabt haben, zu Hause für Schule zu gehen. Okay, war nicht ganz lustig, weil da bin ich um 5 Uhr in der Früh aufgestanden von Tehelsberg, 3 Mal mit dem Autobus gefahren, mit dem Zug gefahren, bis ich zur Arbeit gekommen bin.
4 Stunden eine, am Tag habe ich gelesen.
2 Stunden, ich arbeite 2 Stunden, haben um 5 Uhr von Heim weg, 7 Uhr nicht bei der Arbeit. Mhm. Und dann genauso am Abend wieder nach Hause, jeden Tag, das 4 Jahre lang. Und der Winter als Schlosser ist nicht lustig, weil eiskalt war, Baustellen, war wirklich grausig. Und es ist so, dass 70% damals noch von meinem Gehalt, ich habe 812 Schilling gekriegt im Monat. Und davon sind fast 600 Schilling auf die Fahrtkosten raufgegangen. Weil ihr Bus, Stadtwerke, Bus, Zug, alles zahlen müssen. Hat aber auch funktioniert und dann war ich ausgelernt. Und gleich danach bin ich zum Bundesheer und dann zum Philips als Mechaniker. Mhm. Ich bin aber dann sehr schnell, ich habe gleich danach die Meisterprüfung gemacht, in sehr kurzer Zeit. Und mit 22 war ich schon fertiger Schlossermeister. Und habe im gleichen Jahr wie Meister, war 3 Monate später bei Philips einen Job gekriegt, habe ich schon 60 Mitarbeiter gehabt für die Produktion. Also mein Job, mein Leben war Produktion und ich habe mich intensivst mit der Produktion beschäftigt.
Und du sagst auch, dich hat immer der Werkstoff Metall auch fasziniert, oder?
Eigentlich die Produktion, das Metall, war ich halt Schlosser, halt Metall hat mir sowieso getaugt, aber mich hat die Produktionstechnologien interessiert und ich war verantwortlich und in meinem Bereich, wir haben produziert 60.000 Damenrasierer pro Woche. Für das war ich verantwortlich mit den Leuten. Also, und das ist alles auf Sekunden ausgedacht.
Also du hast da die Damen glücklich gemacht zu dieser Zeit.
Ja, ich hoffe schon. Aber ich meine, ich hoffe schon, dass er Freude gehabt hat, bei mir zu arbeiten. Also war, ich glaube, auch nicht der Chef. Aber in Summe war einfach die Produktionsaustaktung mein Thema. Und deswegen habe ich immer geschaut, Produktion, Produktion. Und das hat mich am meisten interessiert, wie Abläufe einer Produktionsablauf ist.
Und dann 7 Jahre später hast du dich selbstständig gemacht, in einer Garage, was ich so ausgehört habe. Wie hast du da überhaupt dann den Link in die Solarthermie geschafft?
Im Leben gibt es ganz, ganz viele Zufälle. Mhm. Viele sagen Bestimmung, einige sagen, es sei nicht mal Fatalismus, was ich nicht glaube. Ich glaube weniger an Bestimmung. Ich glaube einfach, dass man selbst sehr viel entscheiden kann und seinen Weg einschlagen kann, mit dem, was man will. Das glaube halt ich. Und ich wollte selbstständig werden, weil ich bei Philips, weil ich nicht Akademiker bin, habe ich in 7 Jahren alles erreicht. Wie ich als Meister angefangen habe, war ich von der ganzen Fabrik und da waren 1000 Mitarbeiter und 20 Meister, war ich der schlecht bezahlteste Meister. 8 Jahre später, eben noch länger bei Philips gearbeitet, war ich der bestbezahlteste Meister mit 29, wie ich aufgehört habe. Und das habe ich erreicht und dann habe ich den Plafond erreicht als Nicht-Akademiker beim Konzern, ist einmal vorbei. Dann habe ich gewusst, ich muss irgendwas anderes machen, egal was, ich wollte einfach selbstständig werden. Ich dachte, okay, jetzt bin ich relativ jung und ich muss noch was bewegen. Ich hätte was anderes auch gemacht, das Solar war eher Zufall.
Und dann bist du zu Sonnenkraft irgendwie gekommen, glaube ich, zum Peter Prasser oder wie ist...
Nein, ich bin selbstständig geworden und habe über die Selbstbaugruppe das gesehen, wie man Sonnenkollektoren baut. Und ich habe gedacht, Maria, schau, wie die arbeiten, das ist ja sowas von unprofessionell. Weißt du, wenn du von einer Fabrik rauskommst, wo alles automatisiert, mechanisiert ist und siehst, wie die gearbeitet haben, das war für mich damals Steinzeit. Mhm. Da denke ich mir, das kann ich total verändern, total verbessern. Und das habe ich dann gemacht und habe mir Werkzeuge gebaut, Konstruktionen gemacht. Und habe die Möglichkeit gehabt, damals beim Philips, dass ich durchgehend den Werkzeugbau verwenden habe dürfen. Und ich bin jeden Tag auf die Nacht und meinen Urlaub im Urlaub genommen und meine Maschinen, Werkzeuge, alles selber gebaut. Mhm. Mein Urlaub. Und alle Werkzeuge, alles selber konstruiert, gezeichnet, gebaut und habe wirklich durchgearbeitet.
Ich habe auch gehört, du hast so im Monat in den Anfängen um die 300 Stunden.
Das ist lang gegangen. Ja? Die 300 Stunden sind lang gegangen. Ich wirklich immer Sonntag, Mittag frei gehabt. Also ich habe immer durchgearbeitet. Mhm. Ich war ja nachher, wie selbstständig war, noch immer 4 Jahre bei Philips gearbeitet, von 5 Uhr in der Früh bis 3 Uhr Nachmittag und ab 3 Uhr Tag zu meiner Firma und habe weitergearbeitet. Mhm. Und die ersten 50 Anlagen habe ich selber aufgebaut, am Abend und am Wochenende habe ich die ersten Solaranlagen selber montiert.
Und ich sage jetzt einmal, weg von der Fertigung, dieses Thema Solarthermie, war das für dich auch damals wahrscheinlich schon was Besonderes, dass du sagen hast, Kinder, du produzierst jetzt was Nachhaltiges? Nachhaltiger wie Damenrasierer.
Wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin immer ehrlich, mir ist es gegangen, irgendeine Art selbstständig zu sein. Natürlich, wenn du das noch verknüpfen kannst mit Nachhaltigkeit, ist noch schöner. Aber das meine Antriebsfeder war nicht irgendwas Nachhaltiges. Damals, natürlich lernt man mit der Zeit, man kommt da rein, man sieht andere Sachen. Aber mein Triebfeder war ganz sicher nicht eine Nachhaltigkeit. Mhm. Mein Triebfeder war, irgendwo selbstständig zu sein und Erfolg zu haben. Das war meine Triebfeder. Natürlich kommt man in Kreisen rein, wo man dann über Nachhaltigkeit redet, mit denen und denen. Da fängt man schon anders denken an danach. Mhm. Aber mein Triebfeder war das nicht.
Mhm. Robert, was viele ja auch interessiert, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber du bist ja inzwischen global bis zu die 30 Firmen irgendwo beteiligt, ja. Unsere Hörer würde interessieren, welche Firmen sind das oder was sind so die wichtigsten 5 Player am Markt, wo du auch so ein bisschen deine Hand drauf hast?
Ja, es sind in Summe, vielleicht vorweg, weil du meinst, Marktführer in Österreich, ja. Wir haben in Europa einen Marktanteil von über 35%. Also wir sind mit Abstand Marktführer in Europa. Also ich gehe davon aus, dass wir weltweit Marktführer sind. Ich habe in Mexiko eine Fabrik, eine Produktion, Solarthermie, dann habe ich Beteiligung in der Photovoltaik, dann rund um alles, was erneuerbare Energie ist, bei sehr vielen Firmen bin ich beteiligt. Unter anderem haben wir Hotel, Immobilien, sehr viel Industriebetriebe, was wir vermieten. Also in Summe, was ich alleine vermiete, alles zusammen in der Immobilien, sind es über 70.000 Quadratmeter, was wir kennen, was wir vermieten.
Und hier auf dem Areal, gleich neben, wo man durchfährt, man sieht ja auch gleich Sonnenkraft, ist für jeden ein Begriff und die Kyoto, ja. Gehören die auch zu diesen Bereichen dazu, wo deine Beteiligungen sind?
Ja, ich bin ein Gründer von der Kyoto, die habe ich damals noch gegründet als Robert Kandut. Mittlerweile ist das, die ganzen Anteile sind immer hin und her gegangen. Jetzt bin ich immer Gesellschafter. Ich bin in der Kyoto Mitgesellschafter. Aber der Peter Braser, mein Kollege, mit dem, was ich jetzt mittlerweile 30 Jahre eine Freundschaft und Geschäftstätigkeit verbindet, der ist Hauptgesellschafter. Ich bin Mitgesellschafter. Ich bin auch bei der Sonnenkraft Mitgesellschafter. Und bei vielen anderen Unternehmern und Immobiliengesellschafter.
Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, Robert, noch eine Frage. Ihr seid ja so ein bisschen, oder du bist ja so ein bisschen das, was in Russland das Öl und das Gas ist, im positiven Sinn, die Erneuerbare, die Sonne da in Kärnten, ihr seid Europa- oder Weltmarktführer in der Thermie. Von deinem Bauchgefühl, du hast ja auch Kinder, Familie und das Ganze drumherum. Aus dieser Situation, wo wir uns bewegen, siehst du da Chancen, auch Möglichkeiten? Wenn du Chancen siehst, wie könnte man die jetzt nutzen, um wirklich unseren Energiehunger europaweit, weltweit wirklich sinnvoll zu stillen, ohne dass wir quick and dirty machen müssen, das heißt, wieder Gas von irgendwo herschiffen und dann wieder als grün zu bezeichnen. Hast du da eine Idee?
Na, grundsätzlich werden wir eine gewisse Zeit natürlich, und ich würde die EU warnen davor, jetzt irgendwie mit Russland einen Krieg zu beginnen wegen Gas. Wir sind zurzeit abhängig. Wir müssen einfach langfristig denken und sagen so, wir machen einen strategischen Plan, der was 10 auf 15, 20 Uhr ist und sagt, wie kann ich unabhängig werden? Und je mehr wir Druck aufbauen auf Russland, desto teurer wird das Gas. Also das ist kontraproduktiv. Wir brauchen das Gas von Russland, es wird nicht anders gehen. Mhm. Dann haben wir es halt mit den arabischen Ländern verbackelt. Das ist ja nicht anders, sind wir wieder abhängig. Seit 50 Jahren oder noch länger sind wir abhängig. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, wir können uns energieunabhängig machen. Wir haben wahnsinnig viel Brachflächen, wir haben Dachflächen, alles zur Verfügung, mit denen wir jetzt nicht ausgehen. Wir werden unbedingt die Brachflächen, die was wir zur Verfügung haben, genauso verwenden müssen. Es wird nicht anders gehen. Und das nur einmal zum Schluss, dort wo Wärme gebraucht wird, muss das gesetzlich auch mit Solarthermie gemacht werden. Wir haben ein paar tausend Biomasseanlagen, große, so mittelgroße Fernwärmeanlagen, die was mit Holz laufen, die Kern einfach mit Solarthermie ausgerüstet. Ich darf in Summe kein Holz mehr verheizen. Holz verursacht genauso CO2, das vergessen wir immer nur. Und die ganzen Biomasseanlagen, die können den Sommer mit Solarthermie betrieben, im Winter mit Holz und den Rest für Strom mit Windkraft, Photovoltaik und Wasserkraft genauso ausbauen. Mhm. Es ist möglich, ich brauche einfach wirklich eine langfristige Strategie, nicht so wie jetzt Anlassgesetzgebung, von heute auf morgen erhöhen wir die Förderung. Das ist ein kompletter Quatsch, es bringt uns nicht weiter, die Förderung zu erhöhen. Ohne Strategie geht es nicht.
Wir haben ja auch das Thema derzeit mit den ganzen Teuerungen, Lieferengpässen, ganz zu schweigen vom Facharbeitermangel. Wie geht es ihr damit um, was diese ganzen Materialkosten und Lieferketten betrifft? Seid ihr da einigermaßen positiv unterwegs? Wahrscheinlich hat es euch sicher auch so getroffen, oder?
Überall trifft uns, aber die ganze, in Wirklichkeit ist es so, wenn man aus der Vogelperspektive draufschaut, kostet der Rohstoff gar nichts. Weil wenn wir Kupfer fördern, dann ist das Kupfer, wir graben es aus, dann ist Arbeit, wir schmeißen kein Geld ins Loch rein. Also der Rohstoff an sich selber kostet gar nichts. Das ist einfach immer die Wertschöpfungskette. Und das, was heute passiert, ist ein reines Casino. Es sind viele Mächte im Spiel, die was Zocken und Casino spielen. Dass auf einmal der Strompreis vervierfacht, jetzt sage ich, in Österreich haben wir den Strom aus Wasserkraft, das Wasser kostet nichts, das ist gratis. Warum kostet der Strom das Vierfache? Muss man hinterfragen, warum? Es gibt keinen Grund dazu. Es gibt keinen Grund, dass das Ölpreis so teuer ist, es gibt keinen Grund, dass das ist alles Spekulation aufgebaut und es wird in ein, zwei Jahren, weil sich das niemand mehr leisten kann, die ganzen Rohstoffpreise wird es auch wieder runtergehen, weil kein Mensch sich diese Strategie von der Zockerei leisten kann. Die, was jetzt zocken, die werden ein Vermögen verdienen, Milliarden, hunderte Milliarden verdienen, und das wird wieder rundgehen. Es ist ein reines Casino, was heute da ist.
Und das heißt aber, wenn das aus dem Mund kommt, und das ist doch beträchtlich, dann heißt das auch, dass wir zwar alle schimpfen gegen diesen wirklich extrem schlimmen Krieg, aber trotzdem davor intern nicht davon scheuen, dass wir diese Situation auch in verschiedenen Bereichen ausnutzen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, der Krieg ist ein Aufwecker einmal. Ich meine, der Krieg ist so, jetzt, wie kann ich das sagen, Westen aufgeregt waren noch 100-jährigen Schlaf. Wir waren das jetzt auch von das Meer hin. Jetzt haben wir 100 Jahre geschlafen und jetzt auf einmal nur durch so schlimmer immer jeder Krieg ist, auf einmal, wenn man aufweckt, dann kommen wir rauf, dass es so nicht geht. Aber das hätten wir 1973 schon drauf kommen müssen. Mein ersten Ölpreis schon, haben wir nichts gemacht. 78, 79, 2008, 2009, 2012. Hätte es ja der Ölpreis nicht auf Höchststand. Wir haben ja schon weit höhere Rohstoffpreise gehabt als heute. Das stimmt ja alles nicht. Das ist alles Zockerei.
Kann das schon ein bisschen sein. Ich muss sagen, ich habe ja viele Gespräche geführt, auch mit Leuten, die gesagt haben, ja, ich habe eine Ölheizung, ich würde gern Solar, aber das Ding, das wird einfach nicht kaputt und damit war es einfach erledigt. Und ich kann mich auch noch erinnern, du bist ja selber der Redelsführer im Bundesverband Solar, wo wir vor Jahrzehnten schon das Blut aufgeschmiert haben. Öl wird Blut kosten, heute sind wir so weit. Ja. Sind wir da zu wenig ernst genommen bei der Arbeit?
Also ganz sicher, wenn ich 50 Jahre schlafe, ich sage jetzt einmal, jetzt fällt mir ein, das ist auch daran größeren Schlaf. Also wir haben 50 Jahre nichts gemacht. Und wir brauchen hier jetzt eine Energiestrategie, die haben wir 50 Jahre vertan oder noch länger. Aber der erste Schock war vor 50 Jahren. Wir brauchen eine Strategie. Europa muss unabhängig werden. Es kann nicht sein, dass Europa energieabhängig ist. Wir importieren ja 60-70% der Energie. Das kann es ja nicht sein. Wir haben Flächen, wenn man wirklich nochmal aus der Vogelperspektive drauf schaut, wir zahlen in den Bauern eine Prämie, dass sie 5% von seinen Acker brach liegen lassen. Ist das nicht krank? Ich zahle es ihnen ein Geld, dass sie es nicht bebauen, dass mein Acker nicht bebauen und importieren die ganzen Sojasachen, alles von der Ukraine oder vom weltweit. Soja kommt ja weltweit von Chile, Brasilien, die vorher her und zahlen unsere Bauern Prämie für brach liegen lassen. Aber ist das nicht krank? Und wenn ich diese Flächen hernehme, da brauche ich keine Energie mehr importieren. Die kann ich selber produzieren. So krank ist Europa in sich selber.
Robert, du hast zwischendrin was gesagt und da bin ich auch ganz mit dir. Wie bringen es wir der Politik bei? Hast du da eine Lösung? Weil wenn es die Politik nicht macht, wird es keiner machen.
Nein, jetzt kommen sie ja drauf. Jetzt durch die Ukraine-Krise, jetzt fangen sie das erste Mal nachdenken an. Nur, nochmal, ich darf keine Anlassgesetzgebung machen und das Kind mit dem Bad ausschütten. Ich muss ja mehr, ich brauche das Handwerk dazu. Wer werden mir jemals die Kollektoren, egal ob es Photovoltaik, Solarthermie aufbauen, wenn ich die Lehrlinge nicht habe, wenn ich das Handwerk nicht habe? Ich brauche die Basis. Ich kann ja nicht auch da aufbauen, wenn ich kein Fundament habe. Und die EU fängt jetzt auch Dachbauen an, ohne ein Fundament zu haben. Das gibt's auf der ganzen Welt nicht, was die Europa tut, was Österreich macht, die Regierung macht. Ich brauche ein Fundament. Und das Fundament sind die Handwerker, die Basis. Das muss ich aufbauen und dann kann ich weiterdenken. Sonst wird das nicht funktionieren.
Würde Sie das jetzt nicht so schlimm, dass Sie es auch als Chance anbieten, wo wir keine Handwerker haben? Ich habe erst letzte Woche gehört, ich habe Photovoltaik zu einem, aber keinen, der es montiert. Ja. Es gibt keine.
Ja. Ja.
Dass das auch eine Chance wäre, ich sage einmal, wirklich Leute, die flüchten, vor dem Krieg flüchten, und da meine ich jetzt nicht nur die Ukraine, diese schnellstmöglich in den Kreislauf zu integrieren, um wieder Fachkräfte zu haben.
Das ist ein Muss. Das ist eine Forderung. Es kann nicht sein. Wir brauchen die Mitarbeiter. Wenn wir haben ein Hotel in Klagenfurt, wir haben 108 Zimmer, wir kriegen keine Mitarbeiter. Und in den Zimmer, und egal was ist, wir haben immer mehr Ausländer. Wir brauchen die Ausländer, die Flüchtlinge. Ob es Flüchtlinge sind, Ausländer, wir müssen nach Osten hinaufmachen. Wir brauchen Leute, die was arbeiten wollen. Sonst werden wir das nie schaffen. Auch das Handwerk braucht Leute. Ja. Und wir müssen das Handwerk, was ja Gott sei Dank die letzten Jahre passiert, auf ein anderes Niveau. Jetzt ist ein gewerblicher Meister ein Bachelorabschluss gleichgestellt. Vorher war ein Master gar nichts. Mhm. Und das ist einmal wichtig, dass das anerkannt wird, ein Handwerk. Das passiert jetzt. Und bitte, wir brauchen ein Fundament. Europa darf nicht den Fehler machen und sagen, ich fange ein Dach bauen an und das tun wir jetzt ohne Fundament. Ich warne davor, das geht nach hinten los.
Robert, deine Worte stimmen mich sehr nachdenklich, aber auch zuversichtlich, weil ich weiß, bei wem ich heute sitze. Ich danke dir schön für das Gespräch. Ich habe am Ende noch drei Fragen an dich vorbereitet, die du mir bitte aus dem Bauch beantwortest. Bist du bereit?
Ja, habe ich das andere aus dem Bauch beantwortet.
Robert, du bist ja Papa von 5 Kindern, soweit ich weiß, gell? Was gibst du denen für 3 Empfehlungen für ihr Leben mit?
Das ist jetzt schwierig. Also, aber im Prinzip ist wichtig, Burschen oder unsere Kinder, sind Jindl dabei, der Hausverstand. Wir versuchen unseren Kindern alles beizubringen. Wir haben einen eigenen Garten, wir kaufen biologische Natur, alles. Wir versuchen alles beizubringen, aufpassen, wenig Müll zu produzieren und zusätzlich einfach einen Hausverstand zu haben, eine vernünftige Kindheit, Selbstständigkeit zu lernen, nicht aberkennen, wirklich selbstständig. Die dürfen, sollen auch Fehler selber machen. Und eine gute Ausbildung, das geben wir mir unsere Kinder mit.
Wenn dich hängt, wer fragt, ob sich Solar rechnet, ist deine Antwort?
Ja, also es gibt nur, oft sagt man 1000%, es gibt halt nicht mehr wie 100%, selbstverständlich 100%.
Die letzte Frage, die Zukunft sieht für mich?
Wenn ich gesund bleibe und nicht krank wäre, sensationell aus.
Robert, ich danke dir, ich habe dich heute sehr spontan angerufen, ja, und wir haben uns heute seit sehr vielen Jahren wieder gesehen. Es war mir echt eine Freude und an die Hörer, glaube ich, es ist eine sehr, sehr interessante Message von da, von St. Veit an der Glan. Ich glaube, 13.000 Leute habt ihr da, Einwohner, wo so ein bedeutendes Unternehmen ist. Ich wünsche dir viel Kraft, viel Gesundheit und bitte marschier weiter so durch. Wir brauchen dich und so Firmen, damit wir den Klimawandel schaffen. Danke dir.
Du, ich danke dir für den Besuch.
Das war ein Installateur TV Podcast von Herbert Bachler. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.